Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewevers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Repod. Der Smart City Index ist das Digital Ranking, kann man so schön sagen, der deutschen Großstädte. Und Experten und Expertinnen der Bitkom Research erfassen dabei so bis zu 11.000 Datenpunkte, habe ich mir jetzt mal rausgesucht, anhand dessen sie Städte qualifizieren, bewerten und einkategorisieren. Und das Spannende ist, dass Stuttgart, also da, wo wir jetzt auch gerade sitzen, hat es im Jahr 2022 auf den 5. Platz geschafft. Ich glaube, Hamburg ist auf Platz 1 und interessant zu sehen, wie sich da Stuttgart auch entwickelt. Und gehört damit natürlich zu den deutschlandweit Großstädten, die im Bereich Smart City unterwegs sind und auch das Thema Digitalisierung bei sich vorantreiben. Heute wollen wir uns aber die Frage stellen, was ist denn überhaupt eine smarte Stadt und auch wer gestaltet sie überhaupt? Dazu sitze ich natürlich auch heute wieder nicht alleine hier, sondern habe mir eine Expertin eingeladen. Sie ist oder konnte jahrelange Erfahrung nicht nur im nationalen, aber auch im internationalen Bereich in der Beratung finden, kommt natürlich aus der Planung, das wird sie uns später auch nochmal erklären. Und heute ist sie Professorin an der Hochschule für Technik in Stuttgart und betreut dort mit ihrer Erfahrung als Studiendekanin den internationalen Masterstudiengang Smart City Solutions. Ihre Schwerpunkte liegen aber, glaube ich, weiterhin, wenn man das so sagen kann, immer noch auf Technologie. Wie verändert das unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft vielleicht aber auch? Was sie da so umtreibt und auch was Stadtplanung in dem Zusammenhang heißt, wird sie uns heute selber erzählen. Da freue ich mich ganz arg, dass sie heute hier ist. Professor Dr. Iris Belle. Hallo Iris.
Hallo Beate. Ich freue mich ganz arg, dass du mich hier heute besuchst. In unserem kleinen Studiengang an der Hochschule für Technik, wo du ja dich bestens auskennst.
Ja, sozusagen meine alte Hochschule. Deswegen freue ich mich auch mal wieder hier in den Räumlichkeiten zu sitzen. Wir fangen immer ganz entspannt an mit einer Frage, wo ganz viel dahinter steckt. Was war denn deine Herausforderung des heutigen Tages?
Oh, die Herausforderung des heutigen Tages. Täglich grüßt das Murmeltier. Die Herausforderung eigentlich jedes Tages ist das Kalendermanagement. Den bereite ich immer vor. Am Abend vorher schaue ich da rein und nächsten Tag kommt's dann oft ganz anders. Es hat heute gut angefangen und dann gab's ein bisschen Hin- und Hergeschiebe und damit ist man dann eigentlich den Rest des Tages beschäftigt, alles wieder so zurecht zu ruckeln, dass es dann noch passt bis zum Abend. Aber jetzt sitzt man ja hier, alles ist geordnet und sonst hat auch alles gut geklappt.
Ja, sehr gut. Ich glaube, da können sich auch viele reinversetzen. Und wir sehen jetzt hier gerade auch durchs Fenster, es wird schon dunkler. Das heißt, die Abendstunden kommen und es kommt dann auch in der Jahreszeit etwas beschaulicher daher. Jetzt haben wir schon einen kleinen Eindruck bekommen, auch wie voll natürlich dein Kalender an einem einen oder anderen Tag wirklich auch sein kann. Wie bist du denn überhaupt in die Bau- und Immobilienbranche gestartet? Und was waren für dich vielleicht auch ganz wichtig und vielleicht auch von deinem internationalen Kontext her Steps, die dich auch geprägt haben in deiner Arbeit heute?
Das ist eine gute Frage. Wie bin ich in die Bau- und Immobilienbranche gestartet? Ich war jung, komme aus einer schwäbischen Familie, keine Akademiker, wollte studieren und habe mir überlegt, was studiere ich denn jetzt? Und natürlich, Schwaben sind alle Häuslesbauer. Und da lag natürlich Architektur nahe, weil da wusste man, da kommt ein Haus raus. Bei Wirtschaftswissenschaften, BWL, VWL, da konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, was man da für einen Mehrwert schafft. Und so kam es dann zur Bauindustrie. Ich hatte dann immer die romantische Vorstellung, die wahrscheinlich wenig junge Architekten teilen, dass ich irgendwann mal als Architektin in so einem kleinen, schicken Auto von Dorf zu Dorf fahre und dort tatsächlich Familien damit beglücke, dass ich leere Dachböden ausbaue. Das war so mein Karrierebild und es ist ja dann ganz anders gekommen.
Aber glaube ich auch eine schöne Intention, wie man dann manchmal startet und wie man denkt, auf was man sich beschränkt und dann vielleicht auch eintaucht in das, wie es noch weitergeht. Du bist ja dann in die ganze Welt auch rausgegangen. Erzähl doch mal, was hast du denn international auch erlebt?
Genau, ich habe Architektur studiert in Karlsruhe von 95 bis 2002, war dann tatsächlich zwischendurch auch mal in Moskau für ein Jahr für ein Auslandsstudium. Das ist aber gar nicht so entscheidend, hat mir sehr gut gefallen. Ich wäre auch gerne wieder zurückgegangen nach Moskau, nur 2002 war in Russland in der Bauindustrie auch nicht viel los, in Deutschland noch viel weniger. Der Potsdamer Platz war gerade fertig, Berlin war fertig, überall gab es viel Büroleerstand und China war ein ganz großes Thema. Und dann habe ich mich beworben für einen Job in China. Ein Kommilitone von mir arbeitet da schon. Ich hatte eine chinesische Kommilitonin, die meinte auch, standen wir dann so bei der Diplomabschlussfeier, und hat sie gesagt, oh, was machst du jetzt? Und ich sage, oh, 60 Bewerbungen geschrieben, da kommen kaum Antworten. Dann hat sie gesagt, weißt du was, wenn du keinen Job kriegst, dann komm nach Shanghai, ich krieg genug Aufträge. Da machen wir was zusammen. Ich bin dann tatsächlich nach Shanghai, habe dann aber nie mit ihr zusammengearbeitet. Wir sind immer noch gut befreundet, weil ich mir dann gedacht habe, das kannte ich schon aus Russland, wenn du wirklich was machen möchtest, langfristig in einem Land, musst du die Sprache lernen. Und ich bin dann erst über ein DAAD, Postgraduiertenstipendium, nach China, habe ein Jahr Chinesisch gelernt in China, vorher auch schon in Vorbereitung, fast ein ganzes Jahr in Berlin. Und bin dann aber mit diesem Stipendium dann eigentlich zu GMP, so von Gerkan Margot Partner, in das Repräsentanzbüro in Peking. Und das war natürlich fantastisch. Das war 2004 und das war eben so die Zeit. China hatte ja kurz vorher Olympia gewonnen, Peking als Olympiastadt, um das auszurichten. Ich war auch in Peking, da wurde überall gebaut, da wurde der CCTV Tower gebaut, da wurden ganz tolle Dinge gebaut, auch viel U-Bahn, und das war natürlich das Eldorado für Architekten überhaupt. Da waren die schlauesten Leute eigentlich aus der Architekturbranche, aus der ganzen Welt, waren in China. Zusammen mit allen Herstellern, die uns das Zeug verkaufen wollten.
Ja, und wie hat es sich dann wieder hierher verschlagen? Also war das eine bewusste Entscheidung, dort dann nur eine Zeit zu sein?
Das ist interessant, weil ich mich diese Frage damals immer wieder gestellt habe, wann der gute Zeitpunkt wäre. Ich bin dann auch irgendwann weg von GMP, habe dann angefangen, eine Doktorarbeit zu machen im Fach Geografie, weil es mich immer interessiert hat, was machen eigentlich deutsche Ingenieure in China? Das sollte ja damals immer alles nachhaltig werden, was wir geplant haben. Heute rückblickend würde ich sagen, das war auch schon damals sehr gut. Wir haben nach deutschen Standards gebaut, die damals in China noch nicht so integriert waren. Damals als junge Architektin war ich natürlich ambitionierter und habe gesagt, ach komm, wir schreiben in die Broschüren immer nur diese Texte rein, was nachhaltig ist, wer weiß denn wirklich, was das ist. Heute weiß ich, das war ein Vorteil, weil Dinge standardisiert waren. Man konnte das recht schnell machen, es war auch eine Qualitätskontrolle da. Damals hat mir auch persönlich der Zugang gefehlt, ich habe es nicht so richtig verstanden und dann dachte ich jetzt doch nochmal den großen Zusammenhang anschauen, eine Chance haben, mit allen zu reden. Und das Ganze wollte ich dann als Projekt auch so machen, dass ich langfristig was davon habe und dachte, jetzt mache ich eine Doktorarbeit. Habe mich damals in Heidelberg eingeschrieben in der Geografie, habe es auch dort abgegeben. Es war auch eine wirklich gute Zusammenarbeit mit dem Professor. War aber die ganze Zeit in China, habe es eigentlich nie, immer nur einmal im Jahr nach Heidelberg geschafft, um mit dem Professor über den Fortschritt zu sprechen. Und bin dann eigentlich, als die Forschung abgeschlossen war, wurde ich dann von der ETH Zürich gefragt. Die haben damals in Singapur ein Forschungslabor aufgemacht, das Future Cities Lab, ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen, weil ich sei ja schon in Asien gewesen und ich habe auch über ein Projekt geschrieben, in dem Singapur maßgeblich beteiligt war. Und dann war das für mich der nächste Schritt. Das waren dann nochmal 5 Jahre Singapur, auch wieder Asien, aber immer die Brücke in die Schweiz. Und dann hing ich da in Singapur, das Projekt ging dem Ende zu und dann kam eine Delegation aus Shanghai, die haben dann gefragt, was machst du denn als nächstes, und haben mich dann eingeladen, mich zu bewerben für eine Assistenzprofessur, Tenure Track. Also das bedeutet, man muss dann viel publizieren in den ersten Jahren, muss sich bewähren und kommt dann langsam die akademische Karriereleiter hoch in China. Ich habe mich dann beworben, die haben mich auch genommen. Ich habe das 3 Jahre gemacht und dann habe ich mir tatsächlich diese Frage gestellt und habe gesagt, wo geht das mit China alles hin? Wir wissen ja heute, wer die Nachrichten anhört, dass sich China immer weiter isoliert. Und ich habe dann damals schon 2019 gesagt, jetzt wäre eigentlich eine gute Zeit, zurückzugehen nach Deutschland. Und tatsächlich haben mich dann ehemalige Mitarbeiter, Vorgesetzte aus diesem ETH Singapur-Kontext dann auch an Tresen und Sommer empfohlen. Und so ging es dann zurück nach Stuttgart in die Beratung. Genau. Und das war natürlich eine super Rückkehr in ein großes Unternehmen, wo es wahnsinnig viele Informationen gibt. Auch wieder die hellsten Köpfe in der Baubranche, die in den Projekten sitzen, punktuell betreuen, immer nur da, wo es Probleme gibt oder da, wo es keine Probleme geben darf und besonders schnell gehen muss, also die großen spannenden Projekte. Und da habe ich dann dieses Team Smart City mit aufbauen dürfen und das war natürlich fantastisch.
Jetzt haben wir hier schon ganz viele Städte rausgehört. Wir haben Singapur gehört, wir haben Zürich natürlich auch rausgehört, jetzt bis hin zu Stuttgart. Alle Städte, die eine gewisse Größe natürlich auch haben. Und die Frage stellt sich aber ja dabei bei dem Thema Smart City. Was macht denn überhaupt der Begriff Smart City aus? Wie würdest du das definieren?
Also Smart Cities, im Prinzip ist es ganz einfach. Das ist eine Ansiedlung. Es gibt auch das smarte Land, wo man tatsächlich mit moderner Informations- und Kommunikationstechnologie, also das sind einmal die Handys, die wir haben, aber dann auch die Glasfasernetze, die Telekommunikation, 5G, 4G, Sendemasten, man sich das zunutze macht, um Informationen in Echtzeit oder in fast Echtzeit gut sortiert auszutauschen. Und damit die traditionelle Infrastruktur, die man hat, also unsere, was haben wir da alles, Abwasser, Brauchwasser, Strom ist ein ganz prioritäres Thema heute. Natürlich auch den Transport, um das besser zu machen. Das ist die erste Komponente, also die Informations- und Kommunikationstechnologie. Die zweite Komponente, die es haben muss, ist ein innovatives Mindset, was jetzt nicht nur in der Wirtschaft ist, sondern auch in der öffentlichen Verwaltung, weil ja viel dieser traditionellen Infrastruktur von der Verwaltung gemanagt wird. Und dann die dritte Komponente ist natürlich der Mensch. Das ist das Soziale, da geht es darum, Integration, wie schaffen wir es, auch mit diesen modernen Technologien jetzt keinen zurückzulassen. Und dann haben wir eigentlich die Smart City, die das alles zusammenbringt. Die neue Technologie, die Innovation, das Mindset, also nicht nur bei Unternehmen, sondern auch in der Verwaltung und dann die Gesellschaft, die sagt, was wollen wir denn gemeinsam erreichen und wie schaffen wir das mit dem größten gesamtgesellschaftlichen Nutzen.
Ich habe das jetzt auch mal gerade noch hier mal aufbereitet gehabt von diesem Smart City Index, der eben auch sagt, Nachhaltigkeit, Mobilität, Sicherheit und natürlich auch das Wirtschaftswachstum, was irgendwie mit in der Bewertung steht, um digitale Lösungen auch zu nutzen für Städte, um die Verantwortung in der Lebensqualität der Bürger eben auch zu fördern und zu fordern, dass die sich auch stetig verbessert und die Attraktivität des Lebensraums auch zu schaffen. Inwieweit glaubst du denn, dass diese Attraktivität ein Faktor ist, an dem wir eine Smart City auch relativ schnell identifizieren können?
Das ist natürlich jetzt, das ist ein interessantes Thema, weil jetzt kommen wir wirklich zu den Werten. Also so wie ich es dargestellt habe, diese Definition ist übrigens aus dem EU-Projekt, das heißt Espresso, die ist ja noch recht wertneutral. Da ist jetzt das Thema der Nachhaltigkeit auch noch gar nicht mit drin. Das hast du jetzt gebracht und das ist auch eins der wichtigen, weil das tatsächlich eine der größten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen ist, die wir planetar im Moment überhaupt haben. Aber das ist eine bewusste Entscheidung. Und was wir jetzt sehen in Deutschland, wo ich jetzt sehr viel auch noch aus der Zeit bei Dresden Sommer aus der Beratung beobachtet habe, es gibt diese Modellprojekte Smart City, die damals 2019 das Bundesministerium für Inneres und Heimat, was damals noch ins Leben gerufen hat, die fangen alle mit dem Strategieprozess an. Die machen alle 2 Jahre Strategie, da gibt's Bürgerbefragungen, da gibt's Workshops mit Firmen, mit der Wissenschaft, mit der Verwaltung. Man sagt, wo möchte man eigentlich hin? was ist überhaupt die Identität unserer Stadt, was bewegt unsere Bürger und wie müssen wir jetzt diese neuen Technologien und diese neuen Methoden nutzen, die wir haben, um dieses Thema Smart City für uns zum größten Vorteil zu spielen.
Also doch auch ein ziemlich, wir holen erstmal ab, was ist überhaupt für eine Substanz vielleicht auch da. Was würdest du denn jetzt sagen, was sind denn so die größten Erfolgsfaktoren, die auch einherspielen? Inwieweit hat denn zum Beispiel eine Hochschule oder eine Universität wirklich Einfluss darauf, wie smart eine Stadt ist?
Ohne Hochschule, da sind wir natürlich, Hochschule hat natürlich einen Bildungsauftrag. Ja, was wir hier machen, ist, wir bilden die Generation zukünftiger Smart City Experten aus. Das ist nicht ganz einfach, weil sich das Feld ja sehr schnell entwickelt. Wir haben es hier mit technologischen Innovationen zu tun. Da sind die Zyklen, die Innovationszyklen sehr schnell. Das heißt, meine größte Herausforderung jetzt für den Studiengang ist natürlich immer zu gucken, was ist in 2 Jahren, wenn unser Studiengang vorbei ist, was ist da für die Absolventen noch relevant? Was müssen die wissen? Was ist so die Basis, die ich denen mitgebe? Und denk da können wir prägen, dadurch, dass wir jetzt schlaue Themen setzen und sagen, wir spezialisieren tun wir ja nicht wirklich. Wir sind ja ein sehr generalistischer Master, da kommen wir aber, glaube ich, später nochmal drauf. Wir sensibilisieren unsere Studierenden jetzt eben für die Themen wie Klimawandel. Auch wie man gegen den Klimawandel vorgehen kann. Energiethemen, Infrastrukturthemen, Finanzthemen, Governance-Themen. Und setzen die natürlich auch diesem Diskurs aus, der im Moment in der Politik, in der Industrie und in der öffentlichen Verwaltung läuft. Und schaffen auf diese Weise ein Ökosystem auch über unsere Studierenden hinaus, dadurch, dass wir Beiräte haben mit Mitgliedern aus der Industrie, dadurch, dass wir Masterarbeiten mit der Industrie betreuen, dadurch, dass wir Lehrbeauftragte aus der Industrie hier mit einbeziehen, die dann tatsächlich auch, so hoffe ich zumindest, für ihren eigenen Bedarf die Leute ausbilden. Und dann nebenher haben wir natürlich noch hier an der Hochschule für Technik in Stuttgart das Institut für angewandte Forschung. Das ist eine recht forschungsstarke Hochschule, wo man natürlich auch Drittmittel einwerben kann über Forschungsaufträge dann Projekte bearbeiten kann. Und da hast du jetzt so schön gefragt, was sind die großen Erfolgsfaktoren? Ich sage immer, das sind Dinge, das sind die niedrig hängenden Früchte, die man innerhalb von kurzer Zeit zur Sichtbarkeit bringen kann, wo man dann irgendwas sehen kann, wo man dem Bürger erklären kann, was ist Smart City. Das kann eine Parkbank sein, das kann ein Radweg sein, der irgendwie speziell markiert ist, wo man dann sieht, aha, hier tut sich was, hier spielt technische Infrastruktur zusammen mit traditioneller Infrastruktur und wir können Dinge besser verstehen, besser vorhersagen, besser planen und auch verstehen, was die Bürger wollen und was deren Leben besser macht.
Die sogenannten Low-Hanging Fruits, die damit reinspielen, natürlich aus dem klassischen Change-Prozess natürlich auch abgewickelt. Du hast jetzt gerade natürlich sehr schön beschrieben, auch welche Verantwortung vielleicht auch der Hochschule entgegenkommt und wo sie sich einbringen kann und für was sie die Studierenden vorbereiten kann. Was würdest du denn sagen, inwieweit spielt denn auch das Engagement des Einzelnen, sagen wir immer, du hattest vorhin genannt, Verwaltung etc., die Bereitschaft, das Commitment, inwieweit ist das denn, wenn man es negativ sieht, welches Commitment brauchst denn, damit überhaupt sowas passieren kann?
Vielleicht muss ich da mal ein bisschen ausholen, das Commitment. Es gibt sehr viele Studien zum Thema Erfolge innerhalb von Städten. Und da ist immer das Kriterium, was dann zum Schluss den Ausschlag gibt, ist das Kriterium Leadership. Also es ist oft sehr an eine einzelne Person in einer hohen Position gebunden. Das ist meistens der oder die Bürgermeisterin. Oft auch jemand, der langfristig Prozesse begleitet, also nicht unbedingt gewählt ist und auf diesen kurzen Turnus von Wiederwahl und Bestätigung angewiesen ist. Und wenn man so eine Person hat, die tatsächlich Vision hat, die auch in einem Umfeld unterwegs ist, wo Informationen über technologische Neuerungen kompetent an diese Person rangetragen werden, dann haben natürlich alle anderen es viel einfacher, diese Themen zu entwickeln. Also ein gutes Beispiel, was ich da jetzt kenne, ist die Stadt Ulm, weil wir mit Ulm letztes Jahr eng zusammengearbeitet haben. Die haben den Bürgermeister, den Herrn Tschisch, der da schon sehr früh mit dem Donaufest angefangen hat zu digitalisieren, so ein Besucherleitsystem zu machen im GIS und dann natürlich über diese Sensibilisierung, wie man mit Daten umgeht, aber auch mit dem Wohlbefinden der Bevölkerung, also sowas Wichtiges wie das Donaufest, was ja so ein Sympathieträger ist in der Stadt, wo man jetzt keinem zweimal erzählen muss, wie toll es da jedes Jahr ist, sowas dann dafür nutzen, da auch die Begeisterung einzusetzen. Und dann natürlich ist dann eine Stadt auch ein Vorteil, wenn wir jetzt bei Ulm bleiben, an der Hochtechnologie angesiedelt ist, die Universitäten und Hochschulen haben, die an diesen Themen arbeiten.
Das heißt, wir hören da auch raus, es ist schon auch die Kombination, das Engagement des Einzelnen, Leadership, aber auch das Netzwerk, in dem jemand eingebunden ist.
Ja, also es ist halt, man spricht immer sehr gerne beim Thema Smart City, vom Smart City Ökosystem, weil Smart City, das ist eine partnerschaftliche Aufgabe. Das kann jetzt keiner alleine leisten. Das ist jetzt nicht so, wie wenn man irgendwo wohnt, der 100 Wasser und macht dann tolle Sachen und baut schöne Dinge und dann hat die ganze Stadt was davon, weil es den Tourismus beflügelt. So läuft's in der Smart City nicht. Da braucht man viele Akteure, die da zusammenarbeiten. Die müssen sich dann auch regelmäßig treffen. Die brauchen so einen gemeinsamen Kontext und müssen diese ganzen komplexen technologischen Dinge auch so weit verstehen, dass sie auch dieses finanzielle und auch das persönliche Risiko des Scheiterns dann mittragen.
Gibt es denn in so einer Kommune, wo man sowas umsetzen möchte, gibt es denn da eine Mindestbürgeranzahl, die so eine Kommune aufweisen muss, dass man sagen kann, ihr habt jetzt die Möglichkeit, eine Smart City zu werden? Gibt es da eine Größenordnung?
Aus meiner Beobachtung überhaupt nicht. Tatsächlich. Es gibt ja dieses, was ich schon mal erwähnt habe, dieses Förderprogramm vom Bund, Modellprojekte Smart City. Da sind im Moment, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube 72 oder 73 Projekte mit 83 oder 84 Kommunen. Einige haben sich dann auch zu Regionalverbänden zusammengeschlossen. Und da gibt's von der Größe her alles. Ich glaube, die gehen von 5.000 oder 7.000 Einwohnern bis Leipzig, Hamburg, ist da alles dabei. Und das macht ja auch den Reiz dieses Ausprobierens aus, weil tatsächlich auch die großen Städte, die haben dann natürlich diesen Vorteil des Ökosystems. Aber auch die, wenn die in Umsetzung gehen, fangen dann an, recht kleine Projekte zu machen. Die suchen sich dann auch ein Entwicklungsgebiet aus und sagen, jetzt machen wir mal so einen Straßenzug mit smarten Straßenlaternen und gucken, wie wir die ausrüsten können, oder müssen nicht immer nur über Straßenlaternen reden. Wir suchen uns jetzt mal eine Nachbarschaft aus und machen da eine Plattform, auf der sich ältere Leute mit jüngeren Leuten treffen können für soziale Inklusion. Das wird nie stadtweit ausgerollt.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, es gibt viele, auch kleinere Kommunen, die sowas genau anbieten. Welche Plattformen gibt es denn, über die ich mich vielleicht informieren kann? Welche Projekte gibt es denn in meiner Stadt? Oder wie werde ich denn am besten, über welche Plattform informiere ich mich da am besten?
Da gibt's einige. Interessanteste und strukturierteste, also mein heißer Tipp, wenn ich jetzt ein bisschen Werbung machen darf, ist tatsächlich, also jetzt nicht für mich, ist der Tagesspiegel Background, Smart City, das lesen tatsächlich auch die Bürgermeister, das lesen die Chief Information Officer, also das ist eine gute Plattform im deutschsprachigen Raum. Dann gibt's Abo-Gebühren nicht bezahlen möchte. Für den gibt's auch kostenlose Alternativen. Das ist zum Beispiel vom Dimitri Ravin, Digital Urban ist ein Blog, auf dem er berichtet. Er ist selber auch, er hat auch ein Mandat beim Modellprojekt Smart City bei der Koordinations- und Transferstelle mit und berichtet dann immer über diese Plattform, was da gerade passiert. Dann gibt's noch Plattformen wie Babel oder BeSmart, die dann tatsächlich zu Smart City Lösungen, was wir ja auch unterrichten, berichten, die dann sagen, wo gibt's irgendwie noch ein tolles neues Fahrradsystem, neues Microgrid, selbstfahrende Busse, wo sind die jetzt gerade besonders gut? Und im internationalen Raum kann ich da diese Bloomberg, diesen Smart City Blog empfehlen.
Also wir haben jetzt schon gehört, ganz viele Kanäle auch, über die das Thema auch verbreitet werden kann. Wie würdest du denn das Thema Smart City, wenn wir jetzt mal uns die deutschen Städte anschauen, im Verhältnis dazu zu vielleicht noch Europa oder auch international, inwieweit unterscheidet sich denn da die Bewertung von Smart City oder Smart Cities im internationalen Kontext?
Machen wir es erstmal einfach. Machen wir erstmal Deutschland, Europa. Da ist, glaube ich, der Sprung. Also vielleicht müsste man erstmal vorschicken, vielleicht müsste man die Frage erstmal so stellen, wie unterscheidet sich es innerhalb von Deutschland? Denn auch da gibt es große Unterschiede, wie man so eine Aufgabe Smart City angeht. Da sehen wir große Unterschiede. Manche Städte richten Stabstellen Digitalisierung ein. Da ist es dann in der öffentlichen Verwaltung aufgehängt. Andere Städte, zum Beispiel Mannheim, die haben eine Smart City GmbH, die dann zusammen mit dem Versorger oder aus dem Versorger heraus diese Aufgabe angeht. Und ich glaube, das ist auch schon so der Knackpunkt, weil es ist ja ein öffentliches Mandat. Also eine Smart City Plattform kann jetzt in Deutschland kein Google, kein Cisco, kein IBM machen. Die liefern zwar Teillösungen für die Digitalisierung, aber es ist doch ein öffentlicher Auftragsteil der Daseinsvorsorge, die hier bereitgestellt werden muss. Und es liegt also in der öffentlichen Hand oder bei den Versorgern. Wenn wir dann ins Ausland schauen, sind natürlich Versorger ein bisschen anders aufgestellt. Da gibt's jetzt Beispiele aus Frankreich, wo die Engie, das ist eine große Energieversorgungsfirma, die dann die Stadt mit einem digitalen Zwilling ausrüstet und da viele ihrer Dienstleistungen drüber laufen lässt. Sonst sehen wir da aber auch auf Europa gesehen eigentlich die ganze Bandbreite, ähnlich wie in Deutschland, Modellprojekte Smart City, gibt es ja in Europa diese Horizon-Projektserie, das Horizon 2020 und Horizon Europe hieß dann das Folgeprojekt, über das auch viele Smart City-Projekte abgewickelt werden. Die sind dann immer so organisiert, dass es ein Konsortium gibt von zwei oder drei Städten, in denen ähnliche Dinge umgesetzt werden. Und dann gibt's Follower-Cities, also Städte, die dann dem nachfolgen oder die das dann beobachten und diskutieren, inwieweit so eine Anwendung für sie sinnvoll wäre und unter welchen Gesichtspunkten. Also man versucht da tatsächlich dieses Ökosystem sehr, sehr weit zu fassen.
Jetzt haben wir schon sehr viel über das Thema Smart City natürlich gesprochen und vielleicht auch um die Definition, wie kann ich mich drüber informieren, ab welcher Größenordnung etc., das haben wir jetzt alles klären können. Welche Auswirkungen hat denn, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal Stuttgart, wenn wir das jetzt mal hernehmen und hier ja auch ganz viele Unternehmen angesiedelt sind, welche Auswirkungen hat es denn, wenn eine Stadt als Smart City bezeichnet wird, sind dann auch direkt die Unternehmen Smart Companies oder wie kann man das, wie würdest du da so eine Verbindung zwischen Unternehmen, also Wirtschaft und der Stadt und dem Stadtleben, wie ist da die Kombination?
Das ist interessant, also vielleicht nochmal, wie ist die Kombination zwischen das, oder wie fühlt man sich als Unternehmen oder als Unternehmer in der Smart City? Das ist eine interessante Frage, weil die Smart City, in der alles super gut funktioniert, die gibt's ja auch noch nicht. Da müsste ich jetzt vielleicht nach Singapur gucken, die schon sehr viel digitalisiert haben. Und da sehe ich natürlich schon große Unterschiede zu Deutschland. Da ist es für so eine Firma natürlich erstmal, das fängt an bei der Gewinnung von Fachkräften oder von Mitarbeitern. Da sind einfach gewisse bürokratische Prozesse mit Behörden viel einfacher, dadurch, dass man dieses ganze E-Government-Level hat. Und dann denke ich aber auch im Austausch der Firmen untereinander, im Niveau, was man hat, um sich zu begegnen, um sich auszutauschen. Und dann gibt's aber auch den Fall, den ich in China damals beobachtet habe, schon vor 15 Jahren in den Sonderwirtschaftszonen, was ja Industrieansiedlungen sind, die auf der grünen Wiese beginnen, die dann sagen, wir brauchen jetzt ganz viele Firmen, die hier ansiedeln und wir sind jetzt interessiert auch an Versorgern. Also da wird dann auch so eine französische Veolia, die dann Trinkwasserversorgung, Abwasserversorgung bereitstellt oder auch so ein kleines Unternehmen aus dem Elsass, was so ein Guided Rail Bus System, also so ein Bussystem, wo der Bus mit dem Abnehmer, der E-Bus, Strom von so einer Schiene, die in der Straße versenkt ist, abnimmt, bewusst ansiedelt und sagen, ihr rüstet jetzt bei uns aus, das ist euer erster Auftrag, ne? Das ist wie so ein Seed Funding, wie für ein Startup. Und wenn ihr das dann gut gemacht habt, dann habt ihr Erfahrung gesammelt, dann habt ihr Kapital. Und dann können da raus und alle anderen Städte beglücken. Und ich denke, das ist natürlich jetzt das Wettrennen der Städte untereinander, hier Vorreiter zu werden, gute Unternehmen anzusiedeln, um dann raus auf den Markt zu gehen. Ein Beispiel sind auch Cloud-Services. Die Stadt Paderborn hat zum Beispiel ihren eigenen Server. Und da ist natürlich dann auch die Idee, der Server ist toll, weil das ist nicht Google, das ist auch nicht die Amazon-Cloud, sondern das ist hier in Deutschland die städtische Cloud, da wirklich auch Space an andere Kommunen zu vermieten. Also diese Stadt, diese Smarte, die wird dann auch sehr unternehmerisch.
Ist ja aber auch das Schöne, dass das miteinander zusammenhängt und nicht separat gedacht werden kann. Es wäre ja, wenn man es andersrum sagen würde, wenn jetzt Unternehmen in smarten Cities zwar platziert sind, aber gar nicht selber irgendwie in Konstellation dazu stehen, wäre es ja auch schwierig, sagen wir mal, wenn das keinen positiven Impact irgendwie auch auf die Unternehmen hätte. Oder andersrum, beides ja. Kommen wir vielleicht mal aber jetzt zu dem Studiengang, dem Masterstudiengang Smart City Solutions zurück. Wir haben vorhin auch schon angeschnitten gehabt, dass es ein sehr weit gefächerter Studiengang auch ist. Willst du vielleicht einfach mal erklären, aus welchen Modulen besteht denn auch der Studiengang und welche Schwerpunkte hat er vielleicht auch?
Ja, vielleicht muss man da ein bisschen weiter ausholen. Da gebe ich immer gern meinem Vorgänger, dem Professor Roland Dieterle, allen Credit, der ihm gebührt für diese Weitsicht. Der hat also 2016/17 angefangen, drüber nachzudenken, warum es so schwierig ist, hier im Städtebau gute Ideen bei Kommunen und Entwicklern zu platzieren, die wirklich Entwicklungsgebiete, also bei ihm waren das so kleine Wohngebiete mit mehreren hundert Einheiten, die integral zu planen. Er hatte dann tolle Konzepte, zeigt er immer im Kurs, die er in der Schublade hatte für so kleine Wohngebiete. Da war irgendwie, die hatten ein Fernwärmenetz, die hatten Elektromobilität, nicht für einzelne Haushalte, sondern geteilte Elektromobilität. Die hatten Photovoltaik auf den Dächern, haben das in einen Mikrogrid eingespeist und in seinem Plan funktionierte das alles prima. Und wenn er dann damit zu den Behörden ist, dann wurde das wahnsinnig schwierig, weil er mit so viel Abteilungen sprechen musste. Und irgendwann war dann auch der Entwickler nicht mehr so überzeugt. Dann hat er gesagt, Herr Leute, wie kann das denn sein, dass es hier niemanden gibt, der diese große Vision hat? Und dann kam er drauf, dass er natürlich seiner Karriere, die er hatte, auch immer an diesen Schnittstellen unterwegs war und natürlich in sehr viele unterschiedliche Planungsbereiche reinschauen konnte und dass das aber nicht die Norm ist. Und dann hat er sich gesagt, gut, wenn das nicht die Norm ist, aber möglich ist, und ich bin der lebende Beweis, dann muss ich das herstellen. Dann muss ich eine Fortbildungsmöglichkeit, und wir sind hier ein Weiterbildungsmaster für Absolventen mit einem Bachelor, die schon mindestens ein Jahr Berufserfahrung haben, idealerweise sogar mehr, muss man diese Möglichkeit herstellen, dass die nochmal in recht viele Teilbereiche von Architektur, Städtebau, Stadtentwicklung, Finanzen, Projektmanagement, Governance bis hin zu Infrastruktur, auch was ist so eine Datenplattform, wie funktionieren urbane Daten, Was ist auch Biodiversität? Was ist Resilienz? Wie geht man mit Wasser um, mit Abfall? Da müssen die überall mal reingeschaut haben, um dann so eine Querschnittskompetenz zu entwickeln und um dann dahin zu kommen, zu sagen, gut, jetzt habe ich eine Vision. Ich weiß, dass es möglich ist. Ich weiß, was Experten, die in einem dieser Fachbereiche spezialisiert sind, im Detail leisten können. Ich kann es nicht selber, aber ich kann zumindest Ziele setzen, an denen ich überprüfen kann, wie gut das Projekt ist. Diese Experten hole ich mir jetzt, ich kann mit denen reden. Ich bin in dieser Querschnittsfunktion und traue mir das zu, das herzustellen. Und das macht eben unser Master, der befähigt dann Absolventen, genau sowas zu tun.
Glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis eben, diese Querschnittskompetenz ist ja auch immer wieder wie so eine Art Sprachrohr zwischen unterschiedlichen vielleicht Interessensgruppen. Glaubst du denn, dass diese, was die Studierenden auch hier lernen, wie sie denn mit den unterschiedlichen Experten, die sie sich ranholen können, umgehen, dass das auch eine wichtige Komponente ist, die sie hier mitnehmen können?
Ja, wir versuchen die tatsächlich in diesem Umgang mit Experten auch zu schulen. Wir haben ja auch, also wir unterrichten einmal diese Fächer, die ich jetzt grob angeschnitten habe. Das sind 8 Module, die dann nochmal unterteilt sind in Lerneinheiten. Also wir haben dann 8x4 sind 32 kleine verschiedene Fächer, die jeweils dann in 8 Module gebündelt sind. Viele verschiedene Lehrbeauftragte, viele kommen auch aus der Praxis, bringen dann auch Vorlesungen mit, bei denen sie eigentlich einen Werkbericht vorstellen und sagen, passt auf, in der Praxis machen wir es gerade so und jetzt machen wir eine Übung, so ähnliche Dinge, wie wir mit unserem Team auch im Büro für den Kunden machen. Und dann haben wir noch einmal über 2 Semester geht das, unsere Case Study, wo wir dann wirklich mit einer Kommune oder mit einem Flächenentwickler zusammenarbeiten. Also nicht der Zusammenarbeiten ist ein bisschen zu viel gesagt. Wir nehmen denen keine Arbeit ab. Wir sind ja ein Ausbildungsbetrieb. Die Aufgabe für die Studierenden ist dann überhaupt zu verstehen, was ist denn die Herausforderung, eine eigene Vision zu entwickeln, eine Strategie zu entwickeln, wie man es umsetzt und dann im zweiten Semester anhand von Smart City Lösungen zu zeigen, wie das dann aussehen könnte. Und das wird dann bewertet, je nachdem, ob das besser oder schlechter ist. Und in diesem Prozess findet natürlich ein stetiger Austausch statt mit unseren Case-Study-Gebern, die dann kommen für ein Kick-Off, für Zwischenkritiken, für die Abschlusskritik am Ende vom Semester. Dann machen wir ein Data-Request-Sheet im ersten Jahr, wo die Studis dann aufschreiben müssen, weil die sagen dann immer, was wir nicht alles Tolles machen könnten, wenn wir Daten hätten. Sag ich mal, dann schreibt doch mal auf, was ihr für Daten braucht. Da sind wir jetzt gerade dran. Und dann kriege ich dieses Data-Request-Sheet. Ich versuche das dann immer zu filtern. Und dann sage ich, Bodengutachten, Kernbohrung bis 200 Meter. Um Gottes Willen, was wollt ihr denn damit machen? Ja. Dann sage ich immer, jetzt überlegt euch mal, das ist jetzt wie so ein Project-Offer. Ne, wie so ein Angebot, was man jetzt dem Kunden schreibt. Und dann sage ich, wenn er da reinschreibt, Bodengutachten, was wollte er denn dann machen? Wollte er Wärmesonden rechnen? Wer kann denn sowas? Also könnte das dann auch liefern? Und dann kriegen die ganz schnell Angst. Und dann schrumpft dieses Data Request Sheet auf eine machbare Größe. Und das ist eben dieses Lernen am echten Beispiel. Und oft sind dann auch das, was sie dann da aufschreiben, das gibt's dann auch nicht alles. Oder da sind dann irgendwelche Ansprechpartner, die sagen, ja, das ist doch alles Open Data, das müsst ihr euch jetzt selber irgendwo suchen, dann wird man kreativ. Und so lernt man fürs Leben. Und im zweiten Semester hat dann jeder tatsächlich, konzentrieren wir uns dann auf die Lösungen, da sucht sich dann jeder so eine Lösung aus, die er bearbeiten möchte. Das wird dann im Team auch immer abgestimmt, wie sind die Synergien. Und dann bekommen die einen Sparring-Partner, den versuchen wir dann zu finden. Da gibt's dann, im letzten Semester haben wir das so gemacht, haben die dann 2x30 Minuten und dann müssen sie sich sehr gut überlegen, was sie aus diesen Experten dann rauskriegen wollen. Und für unsere Experten ist das dann natürlich auch immer eine Freude, da mit zu betreuen und zu gucken, wie da die Erwartungen sind.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, da hat man jetzt einen ganz guten Einblick auch bekommen, wie vielschichtig und wie die Entwicklung natürlich auch, was man da von, sagen wir mal, der Herausforderung erkennen, über die eigene Vision vielleicht definieren, dann merken, okay, es gibt irgendwie Grenzen, an der ich das wieder vielleicht überlegen muss, was ist machbar, und dann wirklich aber auch Maßnahmen daraus entwickeln, ganz spannend. Wo ist denn dann die Zielsetzung dahinter? Also in welche Position sollen denn die Studierenden kommen und wie wichtig ist es denn auch vielleicht, oder welche Kenntnisse können Sie dann in einer bestimmten Position wirklich mit einbringen? Also für welchen Beruf sind Sie nachher gewappnet?
Also wir kriegen ja, würde mal sagen, so 2 bis 3 unterschiedliche Gruppen von Studierenden. Das eine, das sind die Studierenden, die schon im fortgeschritteneren Alter das machen. Da würde ich sagen, das ist Anfang 30 bis Anfang 60. Das heißt, die haben schon einen relativ genauen Überblick, wie es in der Bauwirtschaft so läuft, sehen, dass sie mit ihrer Karriere jetzt irgendwo sind, wo es nicht mehr weitergeht und dass ihnen nochmal Input fehlt, um jetzt den nächsten Schritt zu machen. Und das sind dann tatsächlich die, die dann auch nach dem Studium in Schlüsselpositionen enden. Dann haben wir diejenigen, die einfach nur neugierig sind und sagen, wir kommen jetzt, wir wollen uns inspirieren lassen. Viele werden auch von Unternehmen geschickt. Also wir hatten Leute von Bosch, von Siemens, von Dresen Sommer. Haben wir jetzt aktuell jemanden, die kommen, um dann eigentlich im Unternehmen weiter zu machen. Also da ist es für das Unternehmen interessant, vielleicht diese Person zu binden oder neue Erkenntnisse zu bekommen. Da habe ich relativ wenig Informationen, wie die dann weitermachen. Aber ich denke, da geht dann die Karriere einfach so weiter, wie das geplant war. Und dann haben wir die letzte Gruppe. Das sind die haben so die Minimalanforderung an Berufserfahrung. Das heißt, die sind noch recht grün hinter den Ohren. Die haben nach dem Bachelor ein Jahr oder zwei gearbeitet. Die kommen dann auch oft aus dem Ausland und wollen auch einfach, also für die stehen dann 2 Dinge im Vordergrund. Das eine ist, sie wollten unbedingt mal nach Europa oder sogar gezielt nach Deutschland. Und das andere ist, sie wollten noch einen Master. Und dann finden die uns über irgendwelche Kanäle. Vieles sind Inder oder Leute aus dem arabischen Raum. Die Inder, das ist immer ganz praktisch, denen muss man nicht erklären, was Smart City ist, weil Narendra Modi mit den 100 Smart City Projekten ja da gut vorgearbeitet hat. Die aus dem arabischen Raum natürlich auch nicht, mit Neomundeleien. Und die kommen dann hierher, die machen den Studiengang oft mit großer Begeisterung und haben dann aber sprachliche Hürden und gehen dann erstmal wieder zurück in Architekturbüros, wo sie dann Dinge zeichnen, wo viele dann auch als BIM-Manager arbeiten, wenn das jetzt größere Büros sind. Oder wir hatten auch Leute, die gehen dann zu Immobilienentwicklern, dann machen die ESG-Themen, weil sie natürlich mit diesem Diskurs aus dem Studium dann gut vertraut sind.
Jetzt haben wir natürlich ganz viel auch über den Studiengang gesprochen. Jetzt schlagen wir mal die Kurve nochmal zu dir und natürlich deine Rolle auch als Studiendekanin. Wie würdest du denn sagen, welche Rolle nimmst du denn da auch ein? Und wie prägt denn auch deine Rolle jetzt hier an der Hochschule deinen Alltag?
Wie die Rolle an der Hochschule meinen Alltag prägt, ja? Es ist interessant. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich habe vor einem halben Jahr hatte ich das große Privileg, an so einer Working Out Loud Gruppe teilzunehmen. Das werden vielleicht einige, die Beate lacht schon, der Zuhörer hier kennen. Und da stellt man sich ja dann die Frage, worauf bin ich dann besonders stolz, wenn ich das abgeschlossen habe? Und da kam dann bei mir natürlich raus, klar, ich mache das jetzt, weil ich möchte natürlich hier die Smart City Expertin überhaupt werden. Und da muss ich sagen, da prägt natürlich diese Position, die ich hier habe, die ist da sehr, sehr hilfreich. Also da bedingt das eine das andere. Und was ich dann da direkt dafür tun muss, hast du jetzt, glaube ich, gefragt. Also zum einen, wir sind ja noch ein junger Studiengang. Das heißt, wir gestalten auch das Curriculum immer noch neu. Ich bin jetzt an den am Modulhandbuch dran mit den Lerneinheiten, nehme mir das alles vor, mache natürlich mit den Studis sehr viel Feedback-Sessions, jetzt auch mit einigen Alumni, die sich jetzt wieder melden. Wir sind jetzt im fünften Jahr, also unsere Alumni, da sind jetzt noch nicht so die riesengroßen Schritte zu erwarten. Die sind jetzt so ein bis drei Jahre im Beruf. Da kriegen wir jetzt so das erste verwertbare Feedback, was wir jetzt einfließen lassen. Das ist eben das eine, also die Arbeit mit Alumni, die Frage, unterrichten wir hier das Richtige und unterrichten wir das Richtige gut? Und dann die zweite Sache ist natürlich dieses Netzwerk, von dem wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, hier aufzubauen. Und da haben wir ein schönes Vehikel. Das ist unser Beirat, unser Advisory Board, was wir jetzt seit Anfang 2022 aufgebaut haben. Im Moment haben wir 24 Mitglieder, wollen hoch auf 30. Also wir laden jetzt auch nochmal 6 Leute ein. Und das ist natürlich toll, die in dieser Gruppe dann auch zu diskutieren. Da sind dann Firmen drin, da sind Kommunen drin, da sind aber auch einzelne Personen drin, die sich um dieses Thema Smart City verdient gemacht haben. Und die suchen wir natürlich nach den Kriterien aus, wie nah sind die an dem dran, was Städte wirklich brauchen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die unsere Absolventen mit Masterarbeiten versorgen, auch mal einen Absolventen einstellen, auch mal jemanden schicken, hier zu studieren, uns eine Case Study geben oder Zugang haben zu EU-Projekten. Da sind wir jetzt auch dabei zu gucken, dass wir noch Leute aus dem Ausland finden. Wir gucken gerade auch nach Afrika, was da passiert. Da gibt's ganz spannende Smart City-Projekte, von denen man jetzt gerade anfängt zu hören. Also ich denke, da ist noch viel Zukunft drin.
Also man hört schon raus, auch der Anspruch ist natürlich hoch, auch wirklich das zu erfüllen, was nachher auch im Markt natürlich gebraucht wird, aber vielleicht auch das, was man auch vielleicht Positives natürlich auch dann international mitwirken kann und vor allem auch, was die Kommunen jetzt auch vielleicht brauchen oder Wünsche da sind. Das heißt natürlich auch da, das zu erfüllen, nicht nur hier, sondern eben auch wirklich außerhalb dann nachher der Hochschule, sich dort auch zu beweisen, weil dann ist, glaube ich, dann auch wirklich erfolgreich. Was würdest du denn sagen, sind denn so deine Kritikpunkte vielleicht auch? Wo sagst du, da würde ich mir wünschen, in der Diskussion über das Thema Smart City, da ist zu wenig Fokus drauf oder da kommt Smart City zu knapp. Hast du da Punkte, die dir da einfallen?
Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? Das ist diese Balance zwischen Strategie und Implementierung. Viele Städte reden drüber und mir geht's oft zu langsam. Ich immer denke, es ist doch alles klar. Jetzt lasst uns doch einfach machen. Also die Technologie ist da. Es gibt ein Gebiet, also ein geografisches Gebiet, was ein Problem aufweist, was man jetzt lösen könnte. Zum Beispiel energetisches Retrofitting von Gebäuden oder ein Microgrid oder eine smarte Transportlösung oder auch eine soziale Plattform. Warum macht man es nicht einfach? Da bin ich oft ungeduldig, weil ich tatsächlich, glaube ich, dass mein Fehler oft unterschätze, wie weit das Bewusstsein für die Möglichkeiten schon ist, nämlich nicht besonders weit, und dass es dieses Change Management braucht, wo man ansetzen muss. Und das ist dann natürlich für mich immer ein Frustrationspunkt, weil wir sind ja hier an der Fakultät für Architektur und Gestaltung. Wir wollen Räume entwerfen, wir wollen Räume mitprägen, in denen sich's gut in der Stadt leben lässt. Und dann sehe ich, wie meine Kollegen aus der Politik, aus der Soziologie da tolle Projekte machen, sehr viel diskutieren, was, denke ich, auch notwendig ist. Das ist dann meine persönliche Frustration, aber jetzt nicht falsch verstehen, das ist nicht mit diesen Kollegen, nicht mit dem Prozess, sondern das ist dann eine Frustration damit, dass ich mir dann eingestehen muss, dass die Städte und Gemeinden tatsächlich noch gar nicht so weit sind. Und da ist es aber, um es nochmal positiv zu drehen, denn es gibt tatsächlich auch Städte und Gemeinden, wo das Bewusstsein schon da ist, die in den vergangenen 10 Jahren da wahnsinnig viel gemacht haben. Und da ist es dann natürlich immer eine Freude, in beide Richtungen zu gucken. Dass man dann in Kommunen mit dabei ist, die schon recht weit vorne sind, dann geht man da raus aus so einem Termin und denkt, ja, es gibt sie doch und es läuft. Und dann ist man mal wieder in so einem Termin, wo man dann denkt, okay, gut, da haben jetzt andere ihre Berechtigung, die tatsächlich hier das Change Management voll implementieren und damit mit Geduld rangehen und nicht gleich mit den baulichen Lösungen um die Ecke kommen, weil es einfach zu schnell wäre.
Um auch gar nicht erst in die Frustration reinzukommen, was würdest du den jungen Berufseinsteigern oder vielleicht noch Studierenden mitgeben wollen, die sagen, okay, Smart City, das ist wirklich ein Thema, hat ja auch was mit mir zu tun, wie ich lebe in Zukunft, für welche Stadt ich mich entscheide, wo ich arbeite und wohne. Was würdest du denen als Empfehlung auch mitgeben, um in das Thema weiter reinzukommen? Gibt es da was an Veranstaltungen oder eben auch den richtigen Studiengang zu wählen? Was würdest du denen mitgeben wollen?
Da würde ich natürlich sagen, kommt zu uns. Also ich würde natürlich sagen, ganz, ganz wichtig, vielleicht aus meiner Biografie, um dann nochmal drauf zurückzukommen, als ich jung war. Und gut, ich war nicht mehr ganz so jung, als ich dann mein Diplom hatte. Da war ich auch schon, ich glaube, 27. Und dann meinte mein Diplomprofessor, was machst du denn jetzt, wenn es keine Jobs gibt? Komm doch direkt zu mir ans Institut. Werde wissenschaftliche Mitarbeiterin und promovier dann. Und dann habe ich gesagt, nee, stopp. Ich bin ja Architektin, ich will ja was bauen. Und bin dann wirklich, wie gerade schon beschrieben, diesen langen Weg nach China gegangen, um dann auch übers Chinesisch, um dann wirklich in einem Architekturbüro arbeiten zu dürfen und da was mitzuentwerfen, was dann gebaut wurde. Und da würde ich tatsächlich den jungen Kollegen raten, schaut euch an, wie tatsächlich Häuser, wie Städte gebaut werden. Macht da Praktika, seid da mit drin. Guckt, dass ihr die digitalen Werkzeuge beherrscht. Denn sowas lernt man eigentlich nur, wenn man frisch einsteigt. Wenn man mal in einer leitenden Funktion ist, hat man dafür keine Zeit. Dieses Wissen ist aber wahnsinnig wertvoll. Dieses Wissen um Prozesse, dieses Wissen auch, wie lange es dauert, was zu digitalisieren, ein Format zu konvertieren, was wir da alle so kennen, ne? Oder auch mal eine Datei aus so einem iPhone rauszukriegen, die man da gespeichert hat, wenn man gerade keine Cloud hat. Das sind alles wichtige Erfahrungen. Und dann, wenn ihr in den Unternehmen seid, wenn ihr das mal gemacht habt für ein Projekt, bleibt da nicht stehen. Entwickelt euch weiter, schaut rum, was es sonst noch gibt und seid auch mal mutig und wagt den nächsten großen Schritt und sonst natürlich viel lesen, gucken, was passiert. Die Plattformen haben wir schon erwähnt, auf denen man sich informieren kann. Und dann vielleicht auch, also Smart City ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, schaut, was eure Stadt macht in die Richtung und engagiert euch in Bürgervereinen, engagiert euch in Fab Labs, in Coworking Spaces. Da sind die Leute und glaubt's mir, die warten auf euch.
Ah, sehr schönes Ausspruch. Ich glaube, das kann man sich nur zu Herzen nehmen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch auch eine letzte Frage, Iris, an dich. Und zwar, was ist denn deine persönliche Herausforderung von morgen?
Für morgen? Das ist der Kalendertag, in den ich noch nicht geguckt habe. Morgen haben wir, glaube ich, Morgen ist, was ist denn morgen? Ich gucke immer auf Freitag, weil Freitag haben wir unser großes Symposium, was wir über die Smart City wissen müssen. Und da haben wir diese Woche noch viel vorzubereiten. Dann bin ich am Donnerstag noch in einer Besprechung für ein Smart City Projekt hier in Stuttgart. Ich sage jetzt nicht welches, da muss ich mich auch noch vorbereiten. Und dann haben wir auch noch ganz normal, um wieder auf den Unibetrieb zu kommen, morgen Fakultätsratssitzung. Das ist auch immer so ein Highlight, was zweimal im Monat passiert, wo man einfach alle Kollegen trifft und sich austauscht und guckt, was da passiert. Und dann haben wir natürlich morgen Abend, das ist aber alles keine Herausforderung, ne? Da ist dann noch die Stipendiatenfeier, ach, schön, wo die Stipendiaten der letzten drei Semester geehrt werden. Da bin ich natürlich auch dabei.
Sehr schön. Ich glaube, bei dir geht's weiter. Der Terminkalender bleibt voll. Und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Iris, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Beate.
Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.